Ja, es ist mal wieder soweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzliches Oktober. Das Jahr geht in den Endspurt. Und es begrüßen Sie, wie stets, Konstanze Holthoff
und Bernd Sternahl.
Herbstzeit ist Wanderzeit. Es ist nicht mehr so heiß und noch nicht so kalt und trübe wie im November. Und du hast dir heute, Bernd, für die Hörerinnen und Hörer interessante Routen herausgesucht.
Ja, Routenangebote, sagen wir es mal so, ein breites Spektrum an Angeboten. Der Harz ist ja eigentlich eine der Wanderregionen in Deutschland. Und insbesondere, wenn es darum geht, Natur mit Historischem zu verbinden, denke ich mal, ist der Harz so ziemlich einmalig. Gut, wandern kann man ja auch im Schwarzwald oder woanders, aber diese historischen Dinge, die man gleichzeitig im Harz noch mitfindet, die sind halt in vielen anderen Regionen oftmals so nicht gegeben. Ja, und da werden wir doch denn heute so einige, denke ich mal, interessante Wanderangebote vorstellen, wo hoffentlich auch für jeden was dabei ist.
Ja, genau so machen wir das, und da passt doch wunderbar das Lied von Marc Knopfler mit dem einfachen Titel Wanderlust. Und die wollen wir heute bei Ihnen wecken. Bernhard, in den letzten Jahren ist ja ein sehr breit gefächertes Netz von Wanderwegen entstanden. Also für jeden Wandertyp ein Weg für Sportliche, für Geschichtsliebhaber, genau. Hundeliebhaber, Senioren,
alles. In Goslar-Hahnklee gibt es ja sogar einen Liebesbankweg. Da hat man, glaube ich, sogar schon
mal drüber gesprochen,
eine tolle Sache ist.
Ich wollte nur sagen, es gibt nicht nur den Harzer Hexenstieg, der ja schon bei fast allen Leuten im Kopf ist, sondern eben der Harz ist ja vielfältig, hat sehr viel zu bieten.
Das war ja eigentlich schon lange Zeit im Harz, dass der Harz ein sehr begehrtes und interessantes Wandergebiet ist. Aber erst in letzter Zeit, mehr oder weniger im Zusammenspiel mit dem Internet, hat sich da so einiges Neues entwickelt. Also wie gesagt, diese ganzen Themenwanderwege, auf die wir kommen werden. Und dann war auch vor circa 10 Jahren ein Gastronom aus Goslar, Hans-Dieter Peters, der die Idee hatte, dort ja Wanderangebote zu vermarkten übers Internet. Die Homepage gibt's heute noch, ist sehr erfolgreich, wandernimharz.de. Und die haben halt angefangen, diese bekannten Wanderwege im Harz auch dann zu vermarkten touristisch. Weil wir haben ja oftmals ein Problem. Zum einen muss das Gepäck ja auch irgendwie befördert werden, ne? Die wenigsten können und wollen ja heute ihre gesamte Ausrüstung auf dem Buckel mitschleppen, ja? Und dann geht's einem ja auch immer wieder so beim Wandern, man fährt irgendwo hin und da muss man ja wieder zurück. Also es ist am naheliegendsten, einen Rundwanderweg zu nehmen. Die sind natürlich, sage ich mal, in der Anzahl begrenzt. Und somit sind diese Touren, Wanderangebote eigentlich eine sehr interessante Sache. Und das hat sich gut etabliert. Inzwischen hat der Herr Peters es abgegeben. Jetzt betreiben eine Frau Gabriele Neumann und ein Herr Dr. Thomas Havemann in Goslar und Bad Harzburg das Ganze. Und die bieten nun mit zahlreichen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen verteilt über den ganzen Harz Wanderrouten an.
Das ist ja überhaupt sehr beliebt, Wandern ohne Gepäck.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein Trend
in jedem
Gebirge.
Macht ja auch wirklich
den
Erstspaß. Genau. Ein bisschen was hat man ja heutzutage sowieso dabei und ein bisschen Verpflegung und dergleichen. Aber wenn man wirklich gesamte Ausrüstung mitschleppen, dann muss man schon ein sehr hart gesottener Wanderfreund sein. Und es hört natürlich auch die Kondition dazu. Und von daher, das hat einen starken Wachstum, diese, sage ich mal, organisierten Wanderrouten. Und das ist ja im Moment auch überall auf der Welt so. Ob man nach Norwegen guckt oder sonst wo, wo es diese gibt, von einem Hotel zum anderen.
Auch mit Radfahren, genau. Mit
Radfahren ist sehen nicht.
Viele Wanderrouten, viele mit interessanten Namen. Alle können wir heute in der Sendung natürlich nicht vorstellen. Aber du hast ja ein paar favorisiert, die du mal als Anregung geben möchtest für einen schönen Herbsttag.
Ja, dann sind ja erstmal die Wanderwege, die sich hier zusammenfassen lassen unter Harzer Wandernadel, ganz vorn mit dabei. Und das ist eigentlich schon so etabliert, diese Harzer Wandernadel, wobei diese ganze Aktion ja erst im Jahre 2007 ins Leben berufen wurde. Das ist so ein ehrenamtlich tätiger Verein, gesund älter werden im Harz, den es schon seit vielen Jahren gibt. Ist so ein bisschen mit aus ABM und allem Möglichen hervorgegangen, die Idee hatten und dann auch die entsprechenden Unterstützer gefunden haben, das Ganze dann mit sehr, sehr viel Liebe und Fleiß aufgebaut haben. Ja, und 2007 ist das dann gestartet. Und es war von Anfang an eine wirkliche Erfolgsgeschichte.
Ja, und wenn wir mal im Harz fahren, ist zwar nicht so oft, wir haben zufällig eine Karte einstecken, hauen wir natürlich auch immer einen Stempel auf unsere alte Wanderkarte drauf. Wir wären da zwar kein Wanderkaiser, denn da muss man wohl in einem Jahr alle 222 Stempel.
Ja, das ist ja erstmal wichtig. 220 Stempelstellen gibt es also im Harz. Das ist ja eine ganze Masse, 220 Stempelstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer ich überfragt, wie viele Wanderwege das sind. Ich kann ja auf einer Route mir teilweise gleich mehrere Stempel einholen. Aber trotzdem ist es noch ein ganz schönes Pensum. Und bei diesen 222 Stempelstellen soll es auch bleiben. Die wechseln zwar Jahr für Jahr mal, weil irgendwelche Stempelstellen nicht zugänglich sind durch Baumaßnahmen oder weil der Forst gerade die Wege kaputt gemacht hat oder irgend solche Dinge. Ne? Also da möchte man dann schon sich jedes Jahr mal neu erkundigen und sich vielleicht, wenn man wirklich so ein Wanderfreund ist, auch das entsprechende Kartenmaterial, was es ja alles zu kaufen gibt und was auch sehr preisgünstig ist, was ich dazu sagen muss, sich zulegen. Findet man im Internet, wenn man Harzer Wandernadel gibt, stößt man da gleich auf die entsprechende Homepage von dem Verein. Ja, wie gesagt, ist eine sehr erfolgreiche Aktion. Ist jetzt so, dass man, wenn man 8 Stempel hat, die bronzene Nadel bekommt, bei 16 Stempeln die silberne und bei 24 Stempeln die goldene Harzer Wandernadel. Und die sind auch sehr schön gestaltet. Die für den Harzer Wanderkaiser, die sind natürlich außergewöhnlich. Die sind dann noch mit harztypischen Edelsteinen immer irgendwo verziert und haben auch immer nur eine Auflage von 222 Stück. Dann wird wieder ein neuer kreiert und designt. Ja, und somit ist diese Harzer Wandernadel, über die es auch schon einiges an Literatur gibt, wirklich eine Erfolgsgeschichte gewonnen. Und einige, sage ich mal, haben mehr oder weniger gleichzeitig oder haben das als Aufhänger genommen, um andere Themenwanderrouten zu entwickeln. So beispielsweise den Klosterwanderweg.
Darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik.
Mit Herbert Grönemeyer, Herbsterwachen. Ein schöner, besinnlicher Titel.
Und jetzt geht es los mit den Wanderungen. Du hast den Klosterwanderweg oder einer der Klosterwanderwege ausgesucht.
Ja, das ist einer solcher Themenwanderwege, der, sag ich mal, so ziemlich zeitgleich mit der Harzer Wandernadel eigentlich entstanden und aufgekommen ist. Und der von Goslar nach Thale oder umgekehrt führt. Seltsamerweise war es damals so, dass die erste Etappe mittendrin liegt, also die Idee kam damals von Drübeck nach Ilsenburg. Das war die erste Etappe, also vom Kloster Ilsenburg zum Kloster Drübeck. Und von dieser ganzen Geschichte, da gibt es ja auch einiges an alten Sagen und so weiter, ne? Die damit eingeknüpft wurden. Und dieser Weg wurde auch schon im ersten Jahr ein Erfolg. Und so hat man sich dann kurze Zeit später Gedanken gemacht, hat eine zweite Etappe geschaffen, von Ilsenburg über Wöltingerode nach Goslar, Grauhof. Und zuletzt, glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, kam dann die Etappe in östliche Richtung von Drübeck nach Thale dazu. Es sind also mittlerweile jetzt 3 Etappen. Und ich weiß, dass sich Leute damit beschäftigen, weitere Etappen noch dran zu hängen. Es ist eine sehr schöne Landschaft, auch geschichtlich sehr interessant und kulturhistorisch. Ne? Und was man natürlich auch sagen muss, es ist im Grunde genommen für auch nicht so versierte Wanderer gut zu laufen.
Ich lese hier gerade die eine Strecke Kloster Ilsenburg bis zum Drübecker Kloster. Das war das Frauenkloster und das Ilsenburger, das Männerkloster, sind es nur ca. 3,2 Kilometer.
Ja.
Ja, also es ist erstmal ein kleiner Spaziergang.
Ja, die Etappen sind dann teilweise von Ilsenburg nach Goslar, ist natürlich ein ganzes Stückchen weiter. Aber man kann ja, wie bei allen diesen Strecken, aus 3 Etappen auch 5 machen,
genau,
oder sowas. Das muss jeder für sich selber einschätzen. Bei uns sind die Wanderbeschreibungen drin und da sind auch überall die Entfernungen mit angegeben. Man muss sich ja, bevor man loswandert, sowieso noch mal eine Karte zur Hand nehmen und sich das Ganze anschauen. Das sind eigentlich leichte Wanderwege, die von jedem zu bewältigen sind, was ja im Harz nicht immer unbedingt der Fall ist.
Und die Klosteranlagen, was gibt es da zu sehen?
Ja, das sind also alles Klosteranlagen, wo es eigentlich einiges zu sehen gibt, was man auch, sage ich mal, bei der Planung berücksichtigen sollte, da man, wenn man sich dafür interessiert, in diesen Klosteranlagen ja doch einiges an Zeit verbringen kann. Es kommt nun immer, sage ich mal, auch drauf an, was da zum Teil noch los ist, weil in einigen Klöstern wie Drübig und Weltingerode und so weiter, da sind oftmals noch Veranstaltungen, Märkte und alles Mögliche. Dann dauert der Aufenthalt wahrscheinlich noch länger. Es ist auch fast in jedem Kloster, ob Ilsenburg, Drübig, Weltingerode, Goslar, Thale, ist auch irgendeine Form von Gastronomie, so dass man einkehren kann. Und überall, sag ich mal, sind auch noch denn ja museumsartige Ausstellungen und dergleichen. Ja, man kann da schon eine Menge Zeit verbringen bei.
Ja, und es ist so eine gelungene Mischung, Natur und Kultur in einem.
Ja.
So, dass die ganze Familie was
denk
davon
ich mal,
hat.
Denke ich mal. Ist auch, wie gesagt, sind sehr angenehm zu wandernde und gut ausgebaute Strecken, was auch nicht immer unbedingt in den Hochlagen des Harzes so ist. Wird ja auch oftmals kritisiert ansonsten, dass hier und da Wanderwege halt vom Forst ziemlich demoliert werden. Ne? Natürlich spielen auch im Gebirge oftmals Wetterkapriolen eine Rolle, dass Wege enorm kaputt sind, ausgespült sind, die nicht gleich zu reparieren sind. Hier hat immer so einiges in der Region im Frühjahr bei dem Hochwasser. Ja, da waren ja viele Wege kaum zu begehen und sind es teilweise ja bis heute nicht.
Na ja, gut, bei diesem doch relativ großen Waldgebiet ist es ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, alles zugleich wieder instand zu setzen.
Damit muss der Wanderer leben, sage ich mal. Darum kann ich auch immer wieder nur sagen, Wanderer im Harz, immer vernünftiges Schuhwerk an, vernünftige Klamotten mit Regenklamotten und dergleichen. Auf dem Klosterwanderweg muss man das nicht unbedingt. Gut, eine vernünftige Jacke sollte man immer haben, aber da kann man auch schon mal mit leichterem Schuhwerk.
Ja, aber wer ins Gebirge geht und eine Wanderung vorhat und ungefähr das Ziel weiß, ich denke mal,
also wie gesagt,
der packt schon die richtigen Sachen ein.
Der Klosterwanderweg ist eine sehr interessante Sache. Und ich denke mal, als nächstes kommen wir dann mal zu einem Naturthema, zum Karstwanderweg im Südharz.
Genau. Und dazwischen gibt's The Kings mit einem Herbstsong. Ja, und unsere Herbstwandertipps gehen weiter. Der nächste Wanderweg, den du ausgesucht hast, heißt Karstwanderweg Südharz. Was ist das Interessante daran? Es ist ein Begriff aus der Geologie.
Ja, das ist ein Begriff aus der Geologie. Das sind dort ganz besondere Geländeformen, die aus Carbonatgesteinen bestehen. Und diese Landschaftsform der Karstlandschaft im Südharz, die im Grunde genommen von Osterode bis Sangerhausen führt, ist halt in Deutschland in dieser Art so ziemlich einmalig. Und ich glaube, es gibt da auch Bestrebungen, auch mit Weltkulturerbe und sowas. Ist also zum Teil eine sehr beeindruckende Landschaft. Man muss sich natürlich, um vieles zu entdecken, auch Zeit nehmen. Da sind halt viele Erdfälle, da sind Flüsse oder Harzbäche, die verschwinden und Kilometer weit an anderen Stellen wieder auftauchen. Ja, alles solche Dinge. Ne? Dann gibt es ja auch in diesem Gebiet auch eine ganze Menge Höhlen und alles sowas. Es ist eine sehr, sehr vielfältige Landschaft, diese Karstlandschaft, die auch Naturschutzgebiet größtenteils ist. Und sechs Wanderetappen ist dieser Karstwanderweg im Grunde genommen aufgeteilt. Wie gesagt, beginnend in Osterode oder Sangerhausen, je nachdem.
Und der ist wohl so circa 126 Kilometer lang.
Die 6 Etappen sind nun mal wieder nur so eine Vorgabe. Ne? Ist es auch am besten, man nimmt sich die Karte zur Hand. Wir haben für jede Etappe, die wir selber dort beschrieben haben, auch eigenes Kartenmaterial im Internet, Skizzen erstellt, die man sich dann dafür ausdrucken kann. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Die eine oder andere ist etwas kürzer oder länger. Also im Durchschnitt sind unsere Etappen so bei 15 Kilometer und ich denke mal, das ist noch eine akzeptable Hausnummer für die meisten. Wenn es denn über die 20, dann wird es den meisten schon zu viel. Ich bin immer bestrebt, so zwischen 12 und 15 Kilometern die Routen so anzulegen.
Ja, dass man auch ein bisschen Zeit hat, ja, mal schön essen zu gehen, ja, oder sich anzugucken. Hier gerade die erste Etappe, die führt wohl von Osterode nach Herzberg, dass man sich dort die Stadt angucken kann zum Beispiel.
Da komme ich also beim Karstwanderweg überall auch, außer viel wunderschöner Landschaft, auch viele Orte und damit auch dort Historie. Ne? Gibt also viel zu sehen. Es gibt auch viele Möglichkeiten einzukehren, so dass man doch schon selbst für diese 12 bis 15 Kilometer immer recht viel Zeit braucht.
Ja, wird man überall abgelenkt.
Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Man sollte sich da wirklich sehr drauf vorbereiten. Und viele Dinge, sage ich mal, wenn ich jetzt so die zweite Etappe nehme, von Herzberg nach Bad Sachsa beispielsweise, da kann man dann die Einhornhöhle mit besuchen. Das alleine nimmt schon, wenn man es mit Führung in Anspruch nimmt, 2 Stunden in Anspruch. Das alleine wäre schon ein Ausflug wert. Also derartige Wanderungen, wo es nicht nur darum geht, von Punkt A nach B zu kommen, die sollte man wirklich schon dann auch planen, dass man im Vorfeld einschätzen kann, was will man sich anschauen, wie viel Zeit braucht man in etwa.
Meistens braucht man ja immer ein bisschen länger als eingeplant.
Ja, man soll sich auch Zeit lassen. Ja. Und wie gesagt, dieser Karstwanderweg Südharz ist wirklich sehr zu empfehlen. Und er ist auch verhältnismäßig leicht, ist er so leichte bis mittlere Kategorie größtenteils.
Und geht auch immer durch den Wald ein bisschen?
Ja, sehr, sehr viel durch den Wald. Und da sind dann auch zum größten Teil die harztypischen Mischwälder noch. Wohingegen halt im Oberharz und so weiter ja dann doch oftmals Fichtenwälder sind, die dann später, nachdem man alles kahl geholzt hatte, für den Bergbau neu aufgeforstet hatte, sind dort dann sehr, sehr häufig die Naturwälder noch erhalten. Ja, und man kann aber auch diesen Karstwanderweg hier und da sicherlich, wenn man sich das Ganze denn auf der Karte betrachtet, abkürzen, wenn einen das eine oder andere weniger interessiert oder zu schwer erscheint. Unsere Wegevorschläge können da nur eine grobe Richtung im Grunde genommen vorgeben, dass man auch weiß, was gibt es im Grunde genommen dort zu sehen.
Ja, und der geht, wenn man das, können wir ja vielleicht gleich nochmal nennen. Wir hatten ja schon gesagt, erste Etappe war
Osterode-Herzberg, Herzberg, Bad Sachsa, Wolfleben, Nordhausen. Dann von Nordhausen nach Rottleberode, dann von Rottleberode nach Großleiningen und dann von Großleiningen nach Grillenberg. Also es liegt alles in diesem Umfeld, sage ich mal, Osterode, Herzberg, Steinau, Nordhausen, Sangerhausen. Also das ist so die grobe Richtung. Und ja, immer direkt am Harzrand dran oder an den durch die Harzhänge.
Ja, ein schöner Vorschlag. Nun müssen wir nur noch auf schönes, mildes Herbstwetter warten.
Ja, und Herbstwanderungen machen ja eigentlich auch nur wirklich in entsprechenden Mischwäldern.
Ja.
Ja? Ja, genau. Also in Nadelwäldern merke ich ja wenig vom Herbst.
Da dort raschelt
unten,
kein Laub.
Ja, das ist dort unten wirklich gegeben.
Ja. Machen wir noch ein bisschen Musik und dann kommt natürlich ein Wanderweg, der im Harz nicht fehlen darf. Auf diesem Wanderweg geht's zurück in die Geschichte, nämlich ins Mittelalter.
Die Wege der Kaiser und Könige.
Genau. Ja, und jetzt dürfen sich alle Geschichtsliebhaber angesprochen fühlen, denn es gibt auch einen Weg der deutschen Kaiser und Könige des Mittelalters durch den Harz.
Ja, ich denke mal, auch das ist eine sehr interessante Angelegenheit. Es ist ein vielfältiges Angebot an verschiedensten Routen. Es gibt darüber auch ein Heft. Ich habe versucht, diese Routen neu zu entwerfen und neu zu schreiben. Wieder unter dem Aspekt, dass sie eine gewisse Länge haben. Bin noch nicht ganz fertig, aber habe bis jetzt, glaube ich, 20 Routen insgesamt erstellt diesbezüglich. Diese Wege der Kaiser und Könige des deutschen Mittelalters, die ziehen sich also über die gesamte Harzregion, über die Vorharzregion, über den Hochharz, also die streifen also im Grunde genommen alle Gegenden. Man muss sich da denn wirklich mal das im Detail anschauen.
Und was sind deiner Meinung nach so die interessantesten Abschnitte? Kann man das eingrenzen?
Das kann ich eigentlich schwierig einschätzen, ja. Weil das ist, wie gesagt, wofür sich jeder interessiert. Ja, den einen, dem sagen halt irgendwelche Ruinen gar nichts. Der möchte vollständige Bauwerke vor sich haben. Der andere interessiert sich gerade für solche Dinge. Den nächsten, den interessiert mehr die Natur. Also von daher müsste man sich schon die unterschiedlichsten Wegbeschreibungen denn ein bisschen anschauen. Bei dem einen oder anderen gibt es mehr zu sehen. Es sind ja, wie gesagt, darum heißt es ja Kaiserweg oder Wege der deutschen Kaiser und Könige. Es sind also Wege, die damals im Mittelalter genommen wurden von den Königstrossen, beziehungsweise natürlich auch von Handelsreisenden und von kriegerischen Heereinheiten, ne, wie der Harz praktisch überquert wurde. Man weiß größtenteils, wo diese Wege lang verlaufen. An vielen Stellen ist es auch ganz eindeutig ersichtlich, denn es ist zum Teil mal wieder so, dass man nicht so wirklich weiß heute, wo ging es denn nun weiter. Also wenn man den exakten Weg folgen will. Aber die meisten Strecken, die sind, sage ich mal, nachweisbar und verbrieft. Und was ja auch sehr interessant ist, im Oberharz und im Hochharz auch zahlreiche, ja, man nennt die also immer Wehrkirchen errichtet. Also so eine kleinen Kapellen, die gleichzeitig aber auch außerdem Gebet dazu dienten, Schutz zu bieten. Zum einen, sage ich mal, Schutz in der Nacht und vor Wetter, aber auch daher Wehrkirche, den Leuten aus der Umgebung, denen die dient haben, sich zurückzuziehen, wenn irgendwelche Angriffe erfolgt sind oder dergleichen. Von diesen Wehrkirchen sind zumindest ein Teil der Standorte heute wieder bekannt. Es sind Grabungen durchgeführt worden, sie sind bezeichnet und beschriftet, es sind also Hinweisschilder da. Also wer sich dafür interessiert, das ist also denn schon, wie gesagt, frühes Mittelalter.
Ja, also auch eine alte Straße mit noch teilweise vorhandenen Zeitzeugen.
Ja, der Harz, ich habe es ja schon öfters so geschildert, war ja im Grunde genommen damals eine Bastion hier. Er lag mitten im Weg auf den Handelswegen und Heerwegen von Norden nach Süden. Und ihn außen zu umqueren, hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. So hat man sich irgendwann Gedanken gemacht, wie komme ich denn drüber? Und das war, so wie wir heute wissen, schon sehr, sehr früh. Also mindestens im Frühmittelalter wurden diese Wege schon regelmäßig genutzt. Viele, und dazu gehöre auch ich, sind der Meinung, dass es also auch schon vor dem Mittelalter diese Wege genutzt worden sind. Es hat sich zwar keiner in den Mittelgebirgslagen oben dort angesiedelt oder dergleichen, aber man hat halt ihn überquert. Sich viele, viele Tage oder Wochen am Ende sogar zusätzlichen Weg zu sparen.
Ja, ich denke mal, es war wie überall Handel und Wandel. Und ja, auch damals mussten schon die Produkte schnell an den Ort gebracht werden oder so.
Ja, also man merkt ja immer mehr, und das kristallisiert ja auch die Geschichtsforschung immer mehr heraus, dass selbst zu frühesten, teilweise zu vorgeschichtlichen Zeiten schon Handelsbeziehungen zwischen Mittelmeerraum und im arabischen Raum bis hier hoch nach Germanien bestanden haben.
Ja, ne? Man kann sich das immer nicht so richtig vorstellen, alles zu Fuß und mit Pferd und Wagen, aber es war so.
Es war so. Mit Sicherheit. Ne? Und wie gesagt, da gibt es ständig neue Erkenntnisse. Heute durch die ganzen Metallanalysen und dergleichen kann man ja auch im Detail schon feststellen, wo welche Erze beispielsweise gewonnen wurden, wo sie dann irgendwo als Artefakte gefunden wurden, ne? Und wo sie denn mal ursprünglich im Boden waren und somit dann auch verarbeitet wurden. Und diese Erkenntnisse führen natürlich ein ganzes Stückchen weiter diesbezüglich. Ja, da gibt es also schon viele Verbindungen. Und man muss ja auch immer sehen, es gab ja damals keine ausgebauten Straßen wie heute. Man hat sich ja dann, ich sag's mal so, den Weg des geringsten Widerstandes gesucht. Den noch ein bisschen ausgebaut und dergleichen. Und um Harz drumherum, dort überall, wo die Harzflüsse in die Ebenen eintauchen, da waren ja zum Teil riesige Sumpf- und Moorgebiete, die man schwerlich überwinden konnte.
Das ist klar. Ja? Auch die, wenn man sich dann schon mal die Technik anguckt, die vorhanden war, es waren ja auch Fuhrwerke dabei.
Es gibt ja
das
dann
durch den Sumpf zu schieben, ist ja auch nicht so einfach.
Ob Bode, Selke, Oker, was man auch nimmt, Innerste, gibt es ja überall nur wenige Stellen, wo denn Furten existiert haben, wo das Wasser so flach war, dass man dort durch konnte. Und an diesen Stellen waren natürlich auch schon sehr, sehr frühzeitig dann entsprechende Zollstellen eingerichtet. Und die wurden bewacht und wurden verwaltet. Und da mussten die Leute natürlich, die Handelsreisenden, dann auch kräftig zur Kasse beten. Also hat man sich andere Wege gesucht. Wie gesagt, die Wege, die Umwege um Harz waren teilweise gewaltig. Es ging also nicht irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, ach, so weit ist es doch gar nicht, direkt am Harzrand immer so lang. Nee, also da waren, wie gesagt, fast unüberwindliche Hindernisse damals.
Ja, aber die Menschen haben natürlich den passenden Weg gefunden. Und in der Zwischenzeit gibt es ja schon richtiges Wanderroutennetz, das sich mit den Wegen deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters befasst. Insgesamt sind es ja wohl schon.
Ja, 20 habe ich. Also es gibt dort eine Initiative, die das Ganze erarbeitet hat, von verschiedenen Historikern und Tourismusexperten und dergleichen. Da gibt es eine Broschüre zu kaufen. Ich habe teilweise es nochmal in eigener Regie ein bisschen geändert. Es sind dieselben Wege. Und vor allen Dingen, die Wege sind ja auch aufgrund dieser Initiative überall ausgeschildert.
Ne? Auch mit Schautafeln schon bestückt.
Mit Schautafeln und komplett und sehr gut und flächendeckend ausgeschildert, überall mit der Kaiserkrone, so dass es auch dort kaum zu Verwechslungen kommen kann. Das ist also alles sehr gut und professionell in den letzten Jahren geschehen.
Ja, und wer dann noch seine Fantasie beim Wandern ein bisschen Fantasie lässt walten, der kann sich ja dann noch so richtig ins Mittelalter hineinversetzen.
Ja.
Du hast ja ein paar Wege aufgeführt, beispielsweise die Route 1, Kaiserweg von Wernigerode nach Rübeland, dass man mal ein bisschen eine Vorstellung bekommt, Elbingerode nach Stege oder von Derenburg nach Halberstadt, Westerhausen nach Quedlinburg. Ja, das sind ja auch alles diese Orte, die schon auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Oder von Stecklenberg nach Harzgerode zum Beispiel.
Und das Ganze ist natürlich auch immer, diese Städten sind auch alle verflochten mit Sagen und Mythen. Und da habe ich ja nun auch schon sehr viel dran gearbeitet. Da findet man bei uns auch sehr, sehr viel drüber, wer sich also dafür interessiert. Und in jeder Sage ist ja irgendwo ein wahrer Kern. Es fällt uns oftmals schwer heute, diesen wahren Kern herauszukristallisieren. Aber irgendwas ist dran.
Das ist wohl wahr. Es wird zwar immer wieder weitererzählt ein bisschen verändert, aber der Kern der Geschichte, das Wichtigste, worum es geht, das bleibt bestehen.
Es ist wissenschaftlich oftmals nicht greifbar und wird daher von der Wissenschaft nicht anerkannt, aber es ist schon so einiges dran. Warum sollen sich die Leute Dinge aus den Fingern gesogen haben, die es nicht gegeben hat? Außerdem müssen wir ja immer bedenken, wie ihr Wissenshorizont war damals, ne? Also es können ja nur Dinge überliefert werden, mit denen sie auch konfrontiert wurden. Können sie ja nicht im Radio gehört haben oder im Fernsehen gesehen haben, sondern sie müssen mit den Dingen konfrontiert worden sein. Und von daher, wie gesagt, bin ich der festen Überzeugung, dass an vielen dieser Sagen es sich wirklich lohnt, auch heimatforschermäßig noch zu arbeiten und in der Geschichtsforschung sowieso. Also wie gesagt, da kann man sich sagen, auch zu diesen vielen Wanderwegen raussuchen und die mit der Historik verknüpfen. Ja, und ist ja nun egal, man muss ja nicht beginnen und unendlich weit fahren, wie ich schon geschildert habe. Die Wege beginnen im Nordharz und enden im Südharz. Es ist also in allen Regionen was dabei.
Da reicht der Herbst gar nicht aus, der Oktober, um das, was wir jetzt alles genannt haben, abzuwandern, sich noch zu merken und.
Und die Wege sind natürlich auch teilweise dieselben für viele, ja?
Das ist klar, teilweise, die kreuzen sich.
Es ist teilweise dann auch im Süden unten, es ist auch Karstwanderweg, es ist auch teilweise Harzer Hexenstieg, also die Wege sind teilweise dieselben.
Ja, die Bezeichnung ist ja auch dadurch entstanden, denke ich mal, dass die Leute eben ein Ziel haben und sich mal mit einem bestimmten Thema befassen können oder angeregt werden, auch beim Wandern, mal nicht nur dem bunten Herbstwald zu genießen, sondern auch.
Da macht es ja meiner Meinung nach auch erst richtig Spaß, wenn man auch dann unterwegs mit Gleichgesinnten oder mit der Familie auch was zu bereden hat und nicht nur durch die Natur schlendert. Und von daher kann ich auch immer nur empfehlen, sich auf Wanderungen ein bisschen vorzubereiten.
Ja, na jetzt kann man sich ja schon mal bücken und ein paar Eicheln aufheben und zu Hause dann was basteln.
Genau.
Ja, nun ist die Stunde schon bald wieder rum. Können wir schon einen Blick auf den November werfen? Der ist ja immer recht ungemütlich. Ja, es ist noch Herbst, aber Winter ist es auch nicht so richtig. Die Nebel ziehen über die Berge. Da lockt man ja immer keinen so gern hinter den Ofen vor, oder?
Ja, ich würde sagen, dann stellen wir mal ein paar ausgewählte und sehenswerte Museen vor.
Das ist eine gute Idee.
Ne?
Ja.
Da kann man teilweise sich auch ein bisschen bewegen, im Vorfeld schon. Man muss ja nicht jedes Museum nun unbedingt bis auf den Parkplatz mit dem Auto erfahren. Und in den meisten ist auch das leibliche Wohl gesichert, so dass ein Regenschauer dann auch dort gut abgewartet werden kann. Ich denke mal, da finden wir sicherlich zahlreiche interessante Museen in der Harzregion und Ausstellungen, hoffentlich denn auch unsere Zuhörer interessieren werden.
Denke ich doch. Ja, ich wünsche dann allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Wir hören uns wieder in 4 Wochen und alles, was du hier gesagt hast, ist nachzulesen.
Ja, vieles von diesen Routen finden Sie auf www.harzurlaub.de und wir haben auch vielseitige Literaturtipps überall. Aber ansonsten wissen Sie ja sicherlich selber, es reicht ja oftmals heutzutage bei den einschlägigen Online-Portalen Stichwort einzugeben und es wird Ihnen die entsprechende verfügbare Literatur und Wanderkarten angezeigt. Und da gibt es ein sehr, sehr breites Spektrum. Und ich muss immer wieder sagen, dadurch, dass vieles von irgendwelchen gemeinnützigen Institutionen und Vereinen organisiert und erstellt wird, sind die Preise für dieses Material, für diese Wanderkartensets und dergleichen wirklich sehr, sehr günstig.
Der Wanderer von Dion, doch da geht es weniger um eine Wanderung durch den Wald, sondern die Wanderung von hübschen Mädchen zu hübschen Mädchen. Bernd, du hast ein Gedicht herausgesucht, das zum Herbst passt und das dir gut gefällt. Geschrieben hat es Gerhard Letwina und das geht so. Zerbrochen ist so manches Blatt, der Wind, der hat es abgemacht. Der Herbst, der hat es bunt gefärbt, von Sonne ist es ausgegerbt. So ist der Kreislauf, von ganz oben schwebt es herab, nun auf dem Boden, vorbei die grüne Herrlichkeit. Der Winter, der ist nicht mehr weit. Ja, und damit möchten wir uns im Herzlichen für den Monat Oktober verabschieden. Sie können uns in 4 Wochen wiederhören. Anregungen, Hinweise und Kritik wie stets unter der Telefonnummer bei Radio HBW in Aschersleben 03473 840210.
Es verabschieden sich von Ihnen ganz herzlich Ihre Konstanze Holthoff und
Bernd Sternahl.
Und zum Schluss noch einmal Wanderlust mit R.E.M.